Also wir sehen, dieses Jahr neigt sich dem Ende zu, denn heute ist der erste Advent, wie wir schon mehrfach gehört haben. Und mit dem ersten Advent beginnt auch das Kirchenjahr, das an Weihnachten schon den ersten festlichen Höhepunkt erreicht. Zur Einstimmung, Vorbereitung auf Weihnachten werden wir uns in dieser Adventszeit mit den ersten 18 Versen des Johannesevangeliums beschäftigen, des ersten Kapitels. Das ist zwar keine klassische Weihnachtserzählung, die wir aus dem Matthäus- und Lukas-Evangelium kennen. Dieser Abschnitt im Johannesevangelium hat jedoch meines Erachtens sehr viel mit dem Weihnachtsgeschehen zu tun. Es wird nicht erzählt, wie Jesus in diese Welt kam, weder von Hirten, Engel, Stall, Weisen ist die Rede. Was Johannes schreibt, ist viel abstrakter, aber auch viel tiefgründiger. Und das ist, er berichtet über den Besuch des Schöpfers. Und das ist ja exakt das Thema von Weihnachten. Wir rufen uns in Erinnerung, dass der Schöpfer, der Herr dieser Welt, auf diese Welt gekommen ist, sozusagen Gott wird Mensch. Und deshalb habe ich diese Serie mit dem Titel überschrieben, der Schöpfer besucht die Erde. Ich lese die ersten 5 Verse des Johannesevangeliums, mit denen wir uns heute beschäftigen werden. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der, der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Dieser etwas geheimnisvolle Text lässt uns ins Jenseits zurückblicken. Deshalb lautet die Überschrift, die ich über diese Predigt setze, die Hoffnung aus dem Jenseits. Also ich habe keine Hochzeit, wo bevorsteht und so. Das war sonst ein Versprecher. Die Hoffnung aus dem Jenseits. Johannes beginnt seine Erzählung mit einem Blick zurück, sehr weit zurück. Er beginnt zu berichten, was vor der Erschaffung der Welt bereits existierte. Was eigentlich jenseits unserer Vorstellungskraft liegt. Am Anfang war das Wort, bevor irgendetwas geschaffen wurde, das uns bekannt sein könnte, existierte bereits dieses Wort. Das erinnert uns an die ersten beiden Verse im Alten Testament. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, die Erde war noch leer und öde, dunkel bedeckte sie und wogendes Wasser, und über den Fluten schwebte Gottes Geist. Doch Johannes dachte noch weiter zurück. Damals existierte gar nichts, nicht einmal die Erde im leeren und öden Zustand. Damals existierte nur das Wort, das bei Gott war. Der Urzustand der Existenz Gottes, bevor er irgendetwas erschaffen hatte. Dieses Wort, von dem Johannes spricht, existiert einfach. Niemand kann genauer darüber Auskunft geben. Es war einfach da. Jeder Leser wird sofort merken, dass hier weder von einem gesprochenen noch von einem geschriebenen Wort die Rede sein kann. Vielmehr erahnen wir sofort, dass hier von etwas Einzigartigem berichtet wird. Gott, der nicht geschaffen wurde, sondern einfach existierte. So wie das ein Psalmschreiber auszudrücken versucht, und das kann man ja nur immer versuchen, ehe denn die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Es ist unvorstellbar, wir finden gar keine Worte, um das zu beschreiben. Du Gott existiertest schon immer von Ewigkeit zu Ewigkeit. Bei dir gibt es keinen Anfang und kein Ende, so wie es bei uns ist. Dass Johannes von Gott spricht, können wir ja sofort erkennen, aber das Wort, das nicht in unserem Sinn ein Wort meint, macht seinen Text für uns etwas geheimnisvoll. Am Anfang war das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Das wirkt etwas verwirrend. Wen oder was beschreibt Johannes mit diesem Wort? Was ist das Wort, das bei Gott war? Und alle, die das Johannesevangelium, das erste Kapitel insbesondere kennen, wissen bereits, dass Johannes hier über Jesus schreibt. So hätte er es für uns ganz unmissverständlich und gleich, dass wir als Anhieb verstehen, so schreiben können, am Anfang war Jesus war bei Gott und Jesus war Gott. So wäre es uns sofort klar, wie wir diesen Vers zu verstehen haben. Jesus, der Sohn Gottes, war bei seinem Vater Gott. Und weil Jesus Gottes Sohn ist, ist er mit seinem Vater wesensgleich und somit auch Gott. Voilà. Jetzt ist es klar. Für uns wäre das besser verständlich natürlich. Hätte Johannes das so geschrieben. Für uns ist das aber nur deshalb besser verständlich, weil wir mit viel mehr Vorwissen an diesen Text herangehen, diesen Text lesen, als die Leute, die ihn zuerst gelesen haben. Die Menschen in der antiken Welt hätten sich gefragt, wenn Johannes das so geschrieben hätte, wer denn dieser Jesus sei. Sie hätten sich gefragt, über was Johannes eigentlich schreiben möchte. Doch so wie Johannes sein Evangelium beginnt, erreicht er, dass die Menschen aufhorchten. Und warum werde ich jetzt kurz und etwas vereinfacht euch erklären, weil sonst müssen wir über diesen Begriff ein ganzes Seminar machen. Im griechischen Text steht für Wort Logos. Also Logos wird mit Wort übersetzt. Und es ist fast nicht möglich, dieses Logos mit einem anderen Begriff zu übersetzen als mit Wort, damit wir genau dieselbe Assoziation machen mit den ersten Leser. Es ist also nicht falsch übersetzt. Man kann es einfach fast nicht übersetzen, dass wir genau dieselbe Assoziation, bei uns dieselbe Assoziationen hervorgerufen werden wie bei den ersten Lesern. Damals fragten und suchten die Menschen nämlich nach dem Logos. Sie fragten sich, welcher Logos steht dahinter, dass das Meer sich immer bewegt? Welcher Logos ist dafür verantwortlich für Ebbe und Flut? Welcher Logos lässt die Blumen wachsen und sorgt dafür, dass wenn wir Weizen säen, auch Weizen wächst? Die Suche nach dem Logos war die Suche nach der schöpferischen Urkraft, die Leben hervorbringt und den Fortbestand des Lebens ermöglicht. Die Frage nach dem Logos war eigentlich die Frage nach der schöpferischen Kraft und in letzter Konsequenz eigentlich die Frage nach dem Schöpfer selbst. Also die Frage nach Gott. Übrigens spielt der Logos-Begriff in der griechischen Götterwelt eine wichtige Rolle, denn Logos war eine Gestalt, die mit dem Gott Hermes in Verbindung gebracht wurde. Johannes hätte nicht treffender und verständlicher in die damalige Welt hineinsprechen können, um die Aufmerksamkeit seiner Zuhörer zu gewinnen. Am Anfang war der Logos war bei Gott und der Logos war Gott. Johannes sagte seinen Lesern, ich spreche von der schöpferischen Kraft, die bis jetzt vor euch verborgen geblieben ist, nach der ihr sucht, nach der ihr fragt. Die schöpferische Kraft existierte, bevor die Welt erschaffen wurde und steht somit weit über der Schöpfung. Der Logos ist nicht Teil der geschaffenen Welt, sondern er hat die Welt erschaffen. Ja, dieser Logos ist Gott. Das Wort war Gott. Und im nächsten Satz wird schon deutlich, dass dieses Wort nicht eine unpersönliche Kraft ist. Wir haben es mit einer Person zu tun. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Und die das Kapitel kennen, werden sehen, dass die Offenbarung immer weitergeht und ihren Höhepunkt dann erreicht im Vers 14. Aber da kommen wir später dazu, nicht heute. Das Wort und Gott sind eng miteinander verbunden. Zwischen dem Wort und Gott besteht von allem Anfang an eine innere Einheit, Die Verbindung ist so eng, dass dieses Wort gleichzeitig Gott selbst ist. So wie Johannes später ein Wort von Jesus weitergibt, ich und der Vater sind eins, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Der Logos war Gott. Johannes sagt also, dass der Logos, den sie suchen, eine Person ist, aber nicht nur das, sondern er ist Gott selbst, der die Welt erschaffen hat. Durch ihn ist alles entstanden, es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Sterne, Erde, Meer, Seen, Tiere, Pflanzen, Menschen, alles, restlos alles, ist durch diesen Logos geschaffen worden, der Gott ist. Und damit degradiert Johannes die griechische und römische Götterwelt, deren Götter aufgrund ihrer Mythologie die Welt erschaffen haben sollten und die immer noch aktiv am Erhalt dieser Welt beteiligt seien. So ist das, was Johannes schreibt, für die damalige Welt auch wirklich sehr provokativ. Von Anfang an existierte nur der eine Gott, der die Welt erschaffen hat. Und nicht nur die sichtbare, sondern auch die unsichtbare. Die ganze römisch-griechische Götterwelt, die kann zusammenpacken. Es gibt nichts im Universum, wirklich überhaupt nichts, das nicht durch diesen Gott erschaffen worden wäre. Und so lehrt uns Paulus, als er den Christen nach Kolosse schreibt, durch Jesus wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Also alles, alles, wirklich alles ist durch dieses Wort geschaffen. Würde Johannes das Evangelium heute schreiben, in der heutigen Zeit, dann würde er die ersten Sätze umformulieren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die Menschen im christlichen Abendland suchen nicht nach der schöpferischen Kraft im Universum. Sie suchen nicht nach Gott, denn sie meinen, es gäbe wissenschaftliche Beweise dafür, dass die Welt durch Zufall entstanden sei. Wir wissen, dass man heute so tut, als gäbe es wissenschaftliche Beweise, die eindeutig zeigen würden, dass die Welt und alles Leben durch einen Zufall oder durch mehrere Zufälle entstanden sei. Und wer das nicht glaubt, der wird ein bisschen belächelt als unwissend und etwas ungebildet. Doch nüchtern betrachtet beruht diese Sichtweise nicht auf wissenschaftlichen Beweisen, die mit einem nachgestellten Experiment bewiesen werden könnten. Es handelt sich dabei lediglich um eine Interpretation von Indizien und somit haben wir es eigentlich mit einer Hypothese zu tun, die richtig, aber auch falsch sein könnte. Nicht alle Wissenschaftler sind der Meinung, dass die Welt durch Zufälle entstanden sei, obwohl man das immer so sagen will. Aufgrund der vielen und vielfältigen komplexen Organismen zweifeln Wissenschaftler daran, es sind nicht viele, aber immerhin, dass diese Organismen nicht durch Zufall entstanden sein können. Es gibt keine komplexen Organismen, die durch Zufall entstehen. Es muss alles durchdacht, geplant und konstruiert werden. So funktioniert unsere Welt durchs Band. Alles, was wir haben, sei es der Beamer, sei es das Auto, sei es ein Laptop, sei es dieses Abendmahlsgeschirr, alles wurde zuerst erdacht, geplant und konstruiert. Nichts in diesem Raum war einfach da. Es muss alles durchdacht, geplant und konstruiert sein. So denken diese Wissenschaftler, dass es eine Art Intelligenz geben müsse, die für die Entstehung der Welt verantwortlich sei. Sie würden sich, und das ist wichtig zu sagen, davon distanzieren, zu glauben, dass sie in dieser Intelligenz einen persönlichen Gott verstehen, so wie wir Christen das tun. Sie bezeichnen das nicht als Gott und sie wollen damit auch nicht sagen, sie seien gläubig in unserem Sinn. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, dass man den Leuten nicht etwas in die Schuhe schiebt, was sie gar nicht sagen wollen. Aber Zufälle können in ihren Augen nicht als schöpferisches Prinzip ernst genommen werden. Und vielleicht würde Johannes diesen Leuten, die so denken, den ersten Satz folgendermaßen schreiben. Am Anfang war die Intelligenz. Die Intelligenz war bei Gott und die Intelligenz war Gott. Also das, was ihr denkt, diese Intelligenz, wo ihr denkt, die vorhanden sein muss, ist in Wirklichkeit Gott. Und er würde vermutlich die Intelligenz genauso personifizieren wie den Logos. Der, der die Intelligenz ist, war am Anfang bei Gott. Ob diese Leute sich heute überzeugen ließen, das müssen wir jetzt nicht entscheiden. Aber für uns, die wir Jesus kennen und ihm vertrauen, kann dieser Gedanke sehr hilfreich sein, um zu begreifen, was Johannes hier eigentlich in die damalige Welt schreibt und eigentlich auch uns sagt. Johannes führt den Gedanken weiter und schreibt, in ihm war das Leben. Dieses Wort ist nicht einfach etwas Starres, Abstraktes oder Fremdes, sondern dieses Wort ist das Leben. Leben steht somit immer in Verbindung mit diesem Wort. Leben steht immer in Verbindung mit Jesus Christus. Alles Leben kommt von Jesus. Und Jesus ist auch der, der dafür verantwortlich ist, dass Leben sozusagen lebendig bleibt. Jeden Atemzug verdanken wir dem Lebensspender Jesus. Es ist völlig egal, ob du das glaubst oder nicht. Paulus sagt, Jesus war vor allem anderen da und alles besteht durch ihn. Alles wird durch ihn am Leben erhalten. Alles wird durch ihn heute und jetzt so gehalten, dass wir leben können. Würde Jesus quasi seine Energie abziehen, dann wäre es fertig mit uns. Es ist erstaunlich, mit welcher Wucht und Präzision Johannes das Evangelium den damaligen Menschen nahegebracht hat. Wie er den Christen half, zu verstehen, wer Jesus ist. Jesus ist keine erfundene Gestalt, er existierte, bevor alles erschaffen wurde, nicht nur das. Er hat alles erschaffen und er hält auch alles am Leben. Nun, der Logos blieb nicht beim Vater, er machte sich auf den Weg hin zu den Menschen. Er sah, wie verloren, verlassen und orientierungslos wir Menschen sind, wie hoffnungslos wir leben. Er wollte uns mehr Leben bringen, ewiges Leben. In ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Er war bereit, seinen Vater zu verlassen, er war bereit, die Menschen zu besuchen, damit sie ihn sehen und Hoffnung schöpfen können. Paulus sagte einmal über diesen Weg von Jesus, Jesus, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus, sondern er hat seinen Vater verlassen um uns Menschen willen. Er machte sich auf hin zu den Menschen, er ging in diese von Sünde, Chaos und Gewalt und Orientierungslosigkeit gezeichneten Welt. So wie es der Prophet Jesaja ankündigte, als er sagte, das Volk, das im Finsternis wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finsteren Land, scheint es hell. Das war eine Prophetie über den Besuch von Jesus auf dieser Erde. Jesus ist dieses einzigartige Licht, das vom Jenseits in die heutige Welt hineinleuchtet. Zacharias sagte in einem durch den Heiligen Geist bewirkten Gebet, als er Gott lobte über seinen Sohn Johannes den Täufer, aber ist übrigens interessant, wenn ihr dieses Lob vom Zacharias lest, dann werdet ihr sehen, dass er quasi 90% seines Lobes geht nicht über seinen Sohn, sondern über den Messias. Und da sagt er, unser Gott ist voller Erbarmen. Darum wird auch der helle Morgenglanz aus der Höhe zu uns kommen, um denen Licht zu bringen, die in der Finsternis und im Schatten des Todes leben. Und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. dieses Licht, dieser Glanz aus dem Jenseits kommt in die Finsternis dieser Welt. Und Jesus sagt über sich selbst, ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Dieses einzigartige Licht ist das wahre Leben. Selbst wenn die Menschen sich vor diesem Licht verstecken oder es gar zu löschen versuchen, so wird es trotzdem weiter leuchten. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Denn die Finsternis hat es versucht auszulöschen. Man hat Jesus gekreuzigt. Man hat ihn getötet und hat gedacht, jetzt können wir endlich mal diesen Mann beseitigen. Sie wollten dieses Licht löschen. Doch Jesus ist auferstanden und ist zu seinem Vater zurück. Das Licht leuchtet bis in unsere Tage hinein. Es kann nicht gelöscht werden. Und du kannst dieses Licht ignorieren oder bekämpfen, aber du kannst es nie und nimmer auslöschen. Später schreibt Johannes, das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, weil ihr Tun böse war. Du kannst die Finsternis mehr lieben und das Licht verachten, das ist dir freigestellt, aber du kannst dich auch diesem heilenden Licht zuwenden. Jesus lädt dich ein. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern das Licht des Lebens haben. Und wenn du Jesus nachfolgst, dann wirst du Leben haben. Zwar ewiges Leben. Wir sehen, das erste Kapitel des Johannesevangeliums hat schon etwas mit Weihnachten zu tun, eigentlich sehr viel. Johannes erklärt in diesen wenigen Versen, woher Jesus kommt, und spricht über die Menschwerdung Gottes. Das ist das zentrale Thema von Weihnachten. Dieser Abschnitt zeigt uns auch, dass unsere Hoffnung nicht in dieser Welt begründet ist. Die Hoffnung kommt aus dem Jenseits. Und wer sich auf Jesus verlässt, der wird später im Jenseits eine gute Zukunft haben. Denn dort hat das wahre Leben seinen Ursprung und dort wird das Leben auch Zukunft haben. Der Ursprung unseres Lebens ist so ganz am Anfang bei diesem Wort, das bei Gott war und Gott ist. Und die Zukunft unseres Lebens wird genau da sein, wo das Wort ist, das Gott ist, in der Herrlichkeit. Wer leben will, und zwar Leben, das Ewigkeitswert hat, der bekommt das einzig und allein bei Jesus. Jesus sagt, ich gebe ihnen das ewige Leben. Sie werden niemals verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, dass du aus der Ewigkeit in die Endlichkeit gekommen bist, vom Jenseits ins Diesseits, dass du uns besucht hast aus Liebe zu uns und dass du uns ewiges Leben schenken willst. Du bist das Licht der Welt. Und es ist zu wünschen, dass die Menschen heute, wo so viele Lichter in der Stadt aufleuchten, dass sie daran denken, dass diese Lichter eigentlich auf dich hinweisen sollen. Diese Lichter, die wir aufhängen, werden erlöschen. Dein Licht wird nie erlöschen. Und das, was du in unser Leben hineinlegst, wird nicht erlöschen. Denn es hat Bedeutung bis in alle Ewigkeit. Und wir danken dir, dass du in diese Welt gekommen bist und dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Dass du auferstanden bist und somit gezeigt hast, dass man dein Licht nicht einfach löschen kann. Amen.